Kapitel 14 und Kapitel 15, 1 bis 13. Es geht in diesem Text um starke und schwache Christen. Wenn eine große Gruppe von Menschen unterwegs ist und die verschiedenen Alters sind, dann hat es einige, die gehen gern voran, und es hat andere, die bleiben eher zurück. So war es auch in Israel, als sie durch die große Wüste marschierten. Einige waren schwächer als andere und die waren dann eher weiter nach hinten. Da waren die Schwächlichen, vielleicht auch die Kinder unter Umständen, die nicht immer so schnell laufen konnten. Dort hat Amalek einmal Israel angegriffen, wo die Schwachen waren. Gott hat die Schwachen ganz besonders im Auge. Er liebt sie und er sorgt für sie. Er sorgt im Gegensatz zur Philosophie der Welt gerade für das Benachteiligte. In der Welt soll der Stärkste überleben. In der Haushaltung Gottes haben wir einen barmherzigen Gott, der sich der Witwen und Waisen, der Kranken und Schwachen, ja, der Kinder annimmt. Und das tröstet einen jeden von uns, denn früh oder später gehören wir alle zu dieser Kategorie. Nach einigen einleitenden Worten will ich zum Text kommen, aber bevor wir das tun, wollen wir einiges versuchen zu klären. Es geht in diesem Teil um das Verhalten von starken und schwachen Christen zueinander. Wir sind immer noch bei dem Thema, wie verhalten sich Christen oder Menschen, die im Heil stehen, in der Erlösung von Jesus Christus. Und es geziemt sich, dass wir hier am Ende der Besprechung dieses Heilsthemas im Römerbrief, denn ab 14 in Kapitel 15 haben wir Schlussworte, es geziemt sich, dass Paulus nun dieses Thema hier bespricht. Was machen wir mit den Schwachen in der Gemeinde? In Kapitel 14, Vers 1 ist die Rede von stark und schwach. Diese zwei Ausdrücke bilden oder bedeuten bereits ein Urteil. Paulus gebraucht sie aber dennoch, auch wenn sie eine Beurteilung darstellen. Denn sie entsprechen der Wahrheit. Es ist nun einmal so, dass einige Christen stärker sind als andere und andere schwächer, denn wiederum andere. Jeder Christ hat also zu fragen, wo er stark und wo er schwach wäre. Das eine Mal gehöre ich zu der einen Gruppe und das andere Mal vielleicht zur anderen Gruppe. Denn niemand von uns ist schon angekommen und wäre vollkommen. Wie geht man aber an eine solche Aufgabe hinan? Entscheidend ist hier der zweifache Zusammenhang, der nähere und der weitere. Im näheren Zusammenhang, in Kapitel 14, geht es um starke und schwache im Glauben. Im weiteren Zusammenhang des Römerbriefes, im größeren Zusammenhang dieses Briefes, steht dieser Glaube, in dem man stark oder schwach sein kann, dem Wirken, den Werken oder der Leistung gegenüber. Nun unterscheidet Paulus in Kapitel 14 zweierlei Glauben, starken und schwachen Glauben. Ob die Christen in Rom aber stark oder schwach sind, sie sind alle Glaubende. Auch die Schwachen sind Glaubende. Das heißt, als sie zu Jesus Christus kamen, verzichteten sie auf Werke und Leistung. Sie kamen auf dem Wege, von dem Paulus in Kapitel 3, 4 und 5 sprach. Sie vertrauten nur auf Jesus als ihren Stellvertreter. Was dann aber klar werden muss, ist, dass man nicht nur aus Glauben gerettet wird, sondern auch zum Glauben, Kapitel 1, Vers 17. Und da kann die Schwachheit auftreten. Denn es heißt in Kolosser 2, Vers 6, so wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Aus Glauben zu weiterem Glauben. Es bleibt eine Vertrauensangelegenheit. Wir bleiben Abhängige. Für den im Glauben an Jesus Christus Stehenden gibt es zwei Gefahren in Bezug auf Werke. Die eine Gefahr ist die, dass Werke oder Leistung auf dieselbe Stufe wie Glaube kommen, als Voraussetzung für Gott Wohlgefällige, für Gott Wohlgefälligkeit. Dies ist eine Gefahr bei sehr vielen Christen. Dieses Problem bespricht Paulus in Römer 14. Der im Glauben Schwache lebt nicht nur aus Glauben, das heißt nicht nur aus der Gnade, sondern er lebt eher manchmal nach Vorschriften. Er meint, die Vorschrift noch heranziehen zu müssen zum Vertrauen, zum Glaubensweg. Er lebt also nicht nur aus der Gnade, sondern aus der Leistung. Die andere Gefahr ist die, dass der Gläubige an Jesus Christus nicht zum Gehorsam gegen ihn, dass der Glaube an Jesus Christus nicht zum Gehorsam gegen ihn wird. Es gibt viele Menschen, die glauben an Jesus Christus, aber dieser Glaube wird nie zu einem Gehorsam. Dieses Problem bespricht Paulus hier nicht. Da würde es um Frucht gehen und dieses Thema hat er in Kapitel 6 und Anfang Kapitel 7 besprochen. Da bewegt er sich auf demselben Boden wie Jakobus später oder in einem Brief, den wir später im Neuen Testament haben. Echter Glaube muss sich in der Tat ausweisen. Und wenn er nicht Werke nach sich zieht, dann darf er in Frage gestellt werden. Manche Christen leben so, wie wenn der Gehorsam keine Rolle spielen würde. Sie sagen, ich bin aus Glauben gerechtfertigt und basta. Nein, dann fragt sich, wenn keine Werke, wenn nichts zu sehen ist, ob überhaupt richtig geglaubt wurde. Aber wir merken, das sind die zwei Pole oder die zwei Gefahren, in denen Christen sich bewegen können. Die Probleme können aber sehr nahe beieinander liegen. Das heißt, das eine Mal kommt es nicht zum Gehorsam, das andere Mal kommt der Gehorsam über den Glauben. Die Vorschrift überwiegt die Gnade. Die Probleme können sehr nahe beieinander liegen, werden auch manchmal verwechselt sogar. Ob ich zum Beispiel etwas esse, kann eine Sache des Mussgefühls sein, also der Leistung. Paulus gebraucht dieses Beispiel in Kapitel 14. Der eine meint, nur Gemüse essen zu dürfen, aber der andere ist frei, auch Fleisch zu essen. Also hier ist er unter einem Druck, unter einer Vorschrift. Er meint, es ist vorgeschrieben, wenn ich ein guter Christ sein will, dann muss ich so und so essen. Also, ob ich etwas nicht esse, kann eine Sache des Mussgefühls sein, also der Leistung, kann aber auf der anderen Seite eine Frage des Liebesgehorsams sein. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass mein Leib ein Tempel meines geliebten Herrn ist. Also, die Sache mit dem Essen ist nicht ganz so einfach. Das Richtige zu essen kann ein Zeichen des Glaubens sein. Ein Zeichen des Glaubensgehorsams. Mein Leib gehört dem Herrn und er ist ein Tempel des Geistes und ich passe auf, was ich ihm zuführe. Das ist das eine. Auf der anderen Seite tut man vielleicht dasselbe, aber aus einem anderen Beweggrund, weil man einer Regel nachkommen wollte. Und man meint, das gehört zum Christsein. Die zwei Probleme liegen also sehr nahe beieinander, manchmal. Ich weiß, mein Tempel, mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, und so muss ich also auch für ihn sorgen. Man hat also nach den Beweggründen zu fragen. Vor allem aber muss man zur Schrift gehen, immer wieder, und fragen, welches ist denn die Wahrheit, der ich zu glauben habe, der ich zu gehorchen habe. Nur dann kann man stark im Glauben werden. Glaube braucht den rechten Gegenstand. Wer glaubt, der hat etwas geglaubt oder jemandem geglaubt. Und da muss es das Richtige sein. Es gibt viele Menschen, die glauben. Jeder Mensch hat einen Glauben. Aber was man glaubt, ist manchmal verkehrt. Ich bin schon einige Male in die verkehrte Richtung gefahren, wenn ich in den Zug stieg. Und war natürlich irritiert hinterher, das heißt, sehr traurig, dass ich hier unnötigerweise Zeit verloren hatte. Ich war in der Meinung, der Zug ging in die Richtung, von der ich dachte, dass er gehen sollte. War aber irgendwie falsch eingestiegen. Manch einer meint, er fährt in der richtigen Richtung. Er glaubt etwas, aber es stellt sich früher oder später heraus, dass der Glaube einen verkehrten Gegenstand hatte. Man hätte etwas anderes glauben sollen, nicht dieses. Man sollte also immer wieder zu Gott kommen und fragen, was ist es denn um deine Wahrheit? Und diese Wahrheit ist offenbart worden in der Heiligen Schrift. Übrigens nur in der Heiligen Schrift. Kommen wir also zu unserem Thema in unserem Text, Römer 14, Vers 1 bis 15, Vers 13, das Verhalten von Starken und Schwachen im Glauben. Dieser längere Text kann aufgegliedert werden in drei Abschnitte. In den ersten 13 Versen spricht Paulus von gegenseitiger Annahme und er befiehlt sie. Er befiehlt den Christen in Rom, einander anzunehmen, so wie sie sind. Wenn sie Gläubige sind, dann sind sie Christen. Und wenn sie Gläubige und Christen sind, dann müssen sie angenommen werden. Zweitens, 13 bis 21. Gegenseitiges Entgegenkommen wird befohlen. Das geht weiter. Nicht nur annehmen, sondern entgegenkommen. Dieses befiehlt Paulus als zweites. Und als drittes, 14, 22 bis Kapitel 15, Vers 13, gibt er uns sehr gute Hilfen für das Verhalten aller miteinander. Jeder kann sich hier etwas abschneiden. Also, Abschnitt 1, gegenseitige Annahme wird befohlen und wir lesen ab 14, Vers 1. Den Schwachen im Glauben nehmt auf. Warum schwach? Weil er sich nicht nur auf die Gnade des Herrn verlässt, sondern gewisse Vorschriften noch für notwendig hält, um bei Gott in Gnaden zu sein. Er will Gott wohlgefällig sein und meint, es braucht noch einige Vorschriften, um jetzt guter Christ zu sein. Den Schwachen im Glauben nehmt auf. Nicht zu Auseinandersetzungen über unterschiedliche Ansichten. Das könnte ja der Beweggrund sein. Gut, wir nehmen einander auf. Hier ist ein Bruder, der ist schwach. Ich nehme ihn auf, ich lade ihn einmal ein zum Mittagessen am Sonntag oder zu einem Abend, damit ich ihm mal so wirklich richtig den Kopf waschen kann. Nein, sagt Paulus, nicht deswegen. Besser die Füße. Nicht, um über unterschiedliche Ansichten da lange zu streiten, sondern zunächst einmal lass ihn so, wie er ist. Kritisiere ihn nicht, verbessere ihn nicht, nimm ihn an, so wie er ist. Den Schwachen im Glauben nehmt auf. Einer glaubt, und nun gebraucht er ein Beispiel. Einer glaubt, ist überzeugt, meint, alles essen zu dürfen. Das ist der Starke. Der Schwache isst aber Gemüse. Er ist übervorsichtig. Vielleicht, weil er gemerkt hat, das Fleisch ist geopfert worden. Und damit er auf Nummer sicher gehen kann, Ist er kein Fleisch, dann wird er hier nicht übertritt. Paulus hat dieses Thema geklärt in seinem Brief an die Korinther. Also, er weiß hier von Schwachheit im Glauben zu sprechen, trotz der guten Absicht. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, der Schwache isst aber Gemüse. Wer isst, das heißt der Starke, verachte nicht den, der nicht isst, den Schwachen. Und wer nicht isst, der Schwache, urteile nicht über den, den Starken, der isst, denn Gott nahm ihn, den Starken, auf. Da sehen wir die Gefahren auf beiden Seiten. Der Starke im Glauben hat etwas für sich, aber er ist nicht sündlos. Auch ihm kommen Versuchungen. Und er tendiert dazu, lieblos zu werden. Und um die Liebe geht es ja. Wir haben in Kapitel 14 und 15 eine neue Situation, ein neues Übungsfeld der Hauptsache im Heil, im Evangelium, ein Übungsfeld für die Liebe. Und beide, Schwache und Starke im Glauben, haben hier Gelegenheit, Liebe zu üben. Also, der Starke soll nicht verachten, ah, du bist noch nicht so weit und bist ja immer so kritisch und so vorsichtig. Und der andere, der tendiert, weil er ja nach Vorschriften lebt, zu urteilen oder zu richten. Du hast das nicht, bist nicht vorsichtig genug gewesen, du hast schnell übertreten und so weiter. Da kommt der Hammer des Richters gleichsam. Beide sündigen aneinander. Der, der sich frei fühlt, und der, der sich gebunden fühlt. Wer bist du, sagt Paulus zum Schwachen, der richtet, der urteilt, der den anderen kritisiert? Wer bist du, der du über eines anderen Hausknecht urteilst? Dein starker Bruder gehört nicht dir, er ist nicht dein Sklave, er ist nicht dein Hausknecht, sodass du ihn einfach schicken könntest, wie du wolltest. Du darfst nicht über ihn richten, er gehört dir nicht, du verfügst nicht über ihn. Er gehört dem Herrn Jesus und du bist nicht der Herr Jesus. Er gehört also einem anderen. Er ist ein Sklave, aber er gehört dem Herrn Jesus und der Herr Jesus wird mit ihm fertig werden. Das ist nicht deine Angelegenheit. Wir kritisieren zu viel und zu schnell. Paulus sagt, wir alle gehören dem Herrn Jesus und er ist unser Hirte. Trotz aller Verantwortung, die wir füreinander haben. Aber es braucht sehr viel Weisheit und sehr viel Liebe, miteinander Hirtendienst zu tun. Er steht, das heißt der Starke, den der Schwache kritisiert, er steht oder fällt vor seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden. Das verheißt Paulus. Er ist stark im Glauben. Und der Herr wird ihn bewahren. Der Herr vermag es zu tun und wird es auch tun, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Übrigens kann er auch dich, hätte er hinzufügen können, aufrecht erhalten. Aber das ist noch nicht so schnell dran. Ein weiteres Beispiel, Vers 5. Der eine urteilt, das ist der Schwache, nach Kolosser Kapitel 3, oder es ist 2, Entschuldigung, der eine urteilt, ein Tag sei vor einem anderen. Der andere aber urteilt, jeder Tag sei gleich. Ein jeder habe im eigenen Denken, im eigenen Denksinn, volle Gewissheit. Jeder sei überzeugt, dass er im Rechten sei. Nun gibt es das, dass es hier verschiedene Gewissheiten gibt. Das setzt Paulus hier voraus. Wenn du stark bist in der Freiheit, du lebst nur aus der Gnade und vom Herrn Jesus Christus, lebst ganz aus ihm, dann sollst du deiner Überzeugung gewiss sein. Und er sagt zum Schwachen, wenn du meinst, du brauchst noch diese Vorschriften, sie sind nötig, um ein guter Christ zu sein, dann sei aber wirklich überzeugt, dass das das Richtige ist. Und wo holt man seine Gewissheit her? Aus dem, was Gott gesagt hat. Nicht aus dem eigenen Kopf. Viel zu oft geschieht das, auch bei den besten Christen. Nach meinem Dafürhalten und so weiter. Da habe ich einmal etwas sehr Schönes erlebt in Holland. Wir wohnten eine Zeit lang dort und haben dort auch gedient. Und an einem Tag hatte ich zu sprechen an einer Jugendversammlung. Die wurde im Wald bei schönem Sonnenschein abgehalten. Es war ein schöner Nachmittag. Und ich hatte meinen Vortrag beendet. Ich hatte gesprochen über das Los der Heiden. Und dann, als die Versammlung fertig war, kam ein junger Mann auf mich zu und kontrollierte, ob er recht verstanden habe, dass ich gesagt habe, die Heiden würden ohne Evangelium verloren gehen. Ich sagte ja. Aber nach meinem Dafürhalten, sagte er, und wollte jetzt wohl eine kleine Rede halten, und da unterbrach ihm der Evangelist, mit dem wir zusammenarbeiteten, ein etwas älterer Bruder, ein sehr gesegneter holländischer Evangelist. Er unterbrach ihn und sagte, wenn Gott gesprochen hat, dann sagen wir nicht nach meinem Dafürhalten. Auf Wiedersehen. Fertig. Ein Pastor sagte einmal auf einer Bibelbundtagung, wenn Gott geredet hat, dann hört die Diskussion auf. Wir sagen dann nicht nach meinem Dafürhalten. Es gibt auch viele Christen, die es sonst ernst meinen, aber geben sich nicht genügend Rechenschaft darüber. Ich sehe das eben so, vergessen aber, dass man nicht so sieht, sondern etwas sieht. So sieht man mit den Augen. Es geht nicht um eine Sichtweise, es geht um das, was man sieht und ob man überhaupt sieht. Und wenn man etwas wirklich gesehen hat, dann ist es ja nicht Privatsache. Wer sonst Augen hat, der kann ja dasselbe sehen. Es geht nicht um die Frage, hier, wie denke ich darüber, sondern was ist dort eigentlich? Was ist denn die Wahrheit? Ja, ich sehe den Baum so. Bei irdischen Gegenständen ist es einfach, da sprechen wir nicht so. Man sagt nicht, ich sehe das nun eben so, das Auto betrachte ich so. Nein, man sieht es und betrachtet es richtig oder nicht richtig. Entweder es ist blau oder rot, aber nicht beides. Nun, vielleicht kann es beide Farben haben. Aber bei geistigen Themen, bei abstrakten Themen, über die man denkt, da spricht man schnell von, ja, ich sehe das nun eben so und ich verstehe das so. Entweder man versteht es oder man versteht es nicht. Man kann nicht etwas so verstehen. Das Wort so gehört nicht dahin. Entweder man hat es verstanden oder man hat es nicht verstanden. Wenn ich es so sehe oder so verstehe, wie es nicht zu verstehen ist, dann habe ich es gar nicht verstanden. Und dann muss ich einmal wieder daran. Es gilt also, ganz neu anzufangen und zu fragen, was steht denn eigentlich geschrieben? Und diese Frage darf nie verschallen in der Gemeinde Jesu. Immer wieder hat jeder von uns zu fragen, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Denn Gott hat das erste und das letzte Wort. A und Z. Nicht O. Omega war der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet und übersetzt das T, dass der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet ist. Wir sollten also lesen A und Z, Anfang und Ende, Alpha und Omega oder Aleph und Tav nach dem Hebräischen. Das heißt, Gott hat das allererste Wort und er wird als allerletzter ein Wort sagen. Und alles dazwischen sollte man auch von ihm abnehmen. Nun, wir gehen weiter. Jeder soll seiner Meinung, seiner Auffassung gewiss sein, und zwar aufgrund des Wortes Gottes. In den Versen 6 bis 13 sagt Paulus, gegenseitige Annahme wird befohlen unter Hinweis auf den Herrn. Er hat nun einige Beispiele gebraucht und jetzt bespricht er dasselbe, aber weist hin auf unseren Herrn Jesus. Das ist so schön von Paulus, dass er unsere Augen wegnimmt von uns, voneinander. Und wir alle haben nun auf Jesus zu schauen. Und da können wir Klarheit bekommen. Wer den Tag beobachtet, Also macht ein Unterschied zwischen den Tagen. Wer den Tag beobachtet, beobachtet ihn für den Herrn. Und wer isst, isst für den Herrn. Denn er dankt Gott. Bevor er gegessen hat, hat er doch gedankt. Es wird vorausgesetzt, dass Christen vor der Mahlzeit beten. Und wenn er Gott gedankt hat, aber dann vorsichtig ist in dem, was er isst, dann hat er ja das für den Herrn getan. Übrigens ein leiser Hinweis, dass wir konsequent sein sollten. Das heißt, wenn wir Gott für die Mahlzeit gedankt haben, dann geziemt es sich nicht zu murren während der Mahlzeit, nicht wahr? Sondern wir haben alles aus der Hand des Herrn genommen. Das setzt Paulus hier voraus. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und dankt Gott. Denn keiner von uns lebt sich selbst. Wir leben manchmal für uns selbst. Aber wir sind nicht für uns selbst da. Wir gehören dem Herrn. Er hat uns erkauft und wir gehören ihm. Unser ganzes Leben gehört ihm. Wir verfügen nicht über uns selbst. Wir sind seine Sklaven. Keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Er wird nicht alleine sterben, sondern er wird vor Gott sterben. Und Gott wird entscheiden, wo er dann hinkommt. Wenn er an den Herrn Jesus glaubte, wird er in die ewigen Hütten Gottes kommen. Denn sei es, dass wir leben dem Herrn. Sei es, dass wir sterben dem Herrn. Sei es also, dass wir leben, sei es, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Das ist die Grundlage des Miteinanderauskommens. Vor dem Herrn wollen wir einander begegnen, einander annehmen. Wir sind des Herrn, denn hierzu starb Christus und stand auch auf und lebte wieder, damit er sowohl über Tote als über Lebende Herr sei. Jesus gehören alle Seelen, ob sie nun verstorben sind und im Jenseits sind oder noch leben. Sie gehören alle ihm, aber wir als Kinder Gottes gehören ja ganz besonders ihm. Er fährt weiter. Er spricht den Schwachen wieder an. Du aber, was urteilst du oder richtest oder kritisierst du über deinen Bruder? Oder du, der Starke, was verachtest du deinen Bruder? Er ist dein Bruder. Im Herrn. Wir gehören beide dem Herrn. Wir sind Brüder. Abraham sagte einmal zu Lot, es geziemt sich nicht, dass Zank zwischen uns sei. Wir sind ja Brüder. Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi stehen. Denn es steht geschrieben in Jesaja 45, so wahr ich lebe, sagt der Herr, und Herr, in Jesaja 45 ist der Schöpfer. Das ist wichtig. Wir haben ja ein bisschen Lehre über Jesus Christus. So wahr ich lebe, sagt der Herr, mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Also, dann wird jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Aber hatte ja von Christus gesprochen. Ja, aber Christus ist der Gott und Schöpfer, vor dem man Rechenschaft ablegen werden muss, wird. Lasst uns also nicht mehr übereinander urteilen oder richten. In den Versen 13 bis 21 führt Paulus uns einen Schritt weiter. Gegenseitiges Entgegenkommen wird befohlen. Hier gilt es, zwei Ausdrücke zu klären. Paulus gebraucht zwei Wörter, die manchmal nicht ganz klar sind. Das eine Wort ist Anstoß und das andere Wort ist Ärgernis. Was bedeuten sie eigentlich? Anstoß ist ein Handeln, das einen anderen in Versuchung bringt, gegen sein Gewissen zu handeln. Ich bin ihm ein Anstoß, das heißt ein Anlass zum Sündigen, denn er würde gegen sein Gewissen sündigen. Zum Beispiel, in einer der ersten Evangelisation, die ich als junger Mann hielt, war es in einer plattdeutschen Gemeinde, in einem plattdeutschen Kreis in Kanada. Und dort trug man keine Krawatten. Es war nicht Sitte und man genierte sich. Das heißt, man fühlte sich nicht wohl dabei. Das war eigentlich etwas nicht Gutes, war nicht gut angesehen, eine Krawatte zu tragen. Als ich das vernahm, habe ich meine Krawatte abgelegt und habe keine getragen. Das ist auch nicht das letzte Mal, wo ich meine Krawatte abgelegt habe. Wenn ich jetzt doch eine Krawatte getragen hätte und ich hätte so gepredigt, dass man zu Vertrauen zu mir bekam, aha, der sagt's richtig, aber er trägt ja eine Krawatte. Ja, dann kann ich auch eine tragen. Und dann trägt jemand eine Krawatte, aber er ist noch nicht so weit, dass er innerlich überzeugt worden ist, dass er die Freiheit dazu hat. Er tut es nur, um meinem Beispiel nachzuahmen. Da verursache ich, dass er gegen sein Gewissen handelt und Paulus sagt, das ist Sünde. Wenn das Gewissen etwas Verkehrtes meldet, ist es immer noch das Gewissen. Und das heißt, vorausgesetzt, das Gewissen ist nun gegründet. Paulus sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss. Gegen eine feste Überzeugung soll man nicht einfach so schnell sündigen. Man soll sich erst Gewissheit verschaffen, dass das andere der richtige Weg ist. Und dann kann das Gewissen mitmachen, dann ist es wieder frei. Denn das Gewissen unterstellt sich der Vernunft. Das heißt, dem Denken, das wiederum Gründe haben muss. Ich könnte also jemanden dazu veranlassen, etwas gegen sein Gewissen zu tun. Und das wäre ein Anstoß gegeben. Das andere Wort ist Ärgernis. Das heißt nicht, dass jemand sich über mich ärgert. Manch einer hat sich wohl über mich geärgert, ich habe es vielleicht auch gar nicht gewusst. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass, oder Ärgernis ist ein Handeln, das einen anderen in Versuchung bringt, zu richten. Er hat gewisse Vorstellungen von Gut und Böse. Nach diesen Vorschriften versucht er zu leben. Und ich handle jetzt und dieses Mal ist es nicht so, dass er tut, was ich tue, sondern er fühlt sich, es ist ja so, unser Gewissen ist ja nicht nur privat, sondern unser Gewissen sagt Mann, M-A-N, mit einem N. Das heißt, man macht das nicht. Das Gewissen, das sich bei mir meldet, ist ja eine Information, etwas, eine Auskunft, die ich ja für alle verbindlich halte. Ein Privatgewissen gibt es nicht. Das, was ich für gut und böse halte, davon denke ich, dass alle Menschen so denken sollten. Gewissen ist etwas Allgemeines. Und wenn ich jetzt eine Auffassung habe, so und so gehört es sich, und jemand anders handelt aber anders aus dem Glauben an Jesus Christus, dann könnte ich geneigt sein, ihn zu kritisieren, zu richten. Du hast Böses getan, das geziemt sich nicht, von seiner Anschauung her. Dann hat man Ärgernis gegeben. Das ist nicht immer so einfach mit diesen Begriffen. Und wir haben in Römer 14 einige Beispiele. Man kann Römer 14 gebrauchen, um viele Fragen im Leben zu klären. Nicht alles, was wir an Problemen haben, ist in Kapitel 14 und 15 besprochen, aber wir haben, glaube ich, genug, damit wir unseren Weg finden können. Nachdem wir diese zwei Ausdrücke besprochen haben, gehen wir in Vers 13 weiter. Er hat gesagt, lasst uns also nicht mehr einander richten oder urteilen, sondern urteilt vielmehr dieses, dem Bruder nicht einen Anstoß oder ein Ärgernis zu geben. Pass auf, dass er nicht sündigt, weil du anders gehandelt hast, oder dass er geneigt wäre, dich zu richten. Gib ihm nicht einen Anlass, auch so zu sündigen, sondern komme ihm entgegen. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich selbst gemein ist. Nur dem, der etwas für gemein achtet in seinem Gewissen, ist es gemein. Also, Paulus ist frei. Er hat da kein Gewissen. Es ist frei geworden durch Jesus Christus, der für uns alle gestorben ist. Aber, sagt er in Vers 15, wenn dein Bruder wegen einer Speise verletzt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Und darum geht es. Genauso wie in Kapitel 12 und 13 geht es in Kapitel 14 um die Liebe. Verdirb nicht mit deiner Speise denjenigen, für den Christus starb. Was heißt verderben oder zerstöre nicht? Das heißt nicht notwendigerweise, dass er abfahren würde von Christus, sondern es kann sein, dass ich etwas in seinem Innern abbaue, zerstöre, das Jesus aufgebaut hatte. Ich muss vorsichtig sein, sensibel. Ich muss feinfühligst werden, sagt Paulus in Epheser Kapitel 4. Werdet feinfühlig gegeneinander. Versucht euch hineinzuversetzen in das Gemüt des anderen, wie er denkt, wie er empfindet. Und seid bereit, in Liebe ihm entgegenzukommen, in seinen Meinungen. Du teilst vielleicht nicht seine Meinung, aber versuche, mit ihm zu gehen durch die Gegend in dieser Welt. Wir wollen ja alle ankommen. Lasst also euer Gutes nicht verlästert werden. Du bist frei, kann er zum Starken sagen, aber lass es nicht vom schwachen Bruder Gegenstand des üblen Redens sein. Lasst also euer Gutes nicht verlästert werden. Verlästert heißt, dass man etwas Böses darüber sagen würde. Denn das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Merken wir, was hier geschieht? Paulus gebraucht hier einen Ausdruck, ganz unvermittelt und selbstverständlich. Plötzlich spricht mit einem König. Ja, was? Welches? Wovon spricht Paulus? Nun, zu wem spricht er? Spricht zu Gottes Kindern. Gottes Kinder sind Leib Jesu und Königreich Jesu. Kolosser Kapitel 1. Jesus ist der König geworden. Der Vater hat uns versetzt in das Königreich seines geliebten Sohnes. Wir leben in einem neuen Reich, in dem Jesus der König ist. Und in diesem Königreich, wo Jesus König ist, da geht es nicht zuallererst um Essen und Trinken, obwohl das nicht unwichtig ist. Wir können dadurch das Wesen Jesu kundtun, 1. Korinther 13, etwa Vers 31, ob ihr esst oder trinkt, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist, was zählt. Gerechtigkeit, das Thema des Römerbriefes, oder Heil oder Rettung. Alles Richtige bei Gott. Das Evangelium von Jesus Christus stellt die Richtigkeiten Jesu, die Richtigkeiten Gottes auf in seinem Volk unter den Seinen. Gerechtigkeit, das Richtige, alles Richtige, Liebe, Barmherzigkeit, Heiligkeit und so weiter. In der Gemeinde Jesu, im Leib Jesu, unter Christen geht es um Gerechtigkeit. Nicht um Essen und Trinken, nicht das ist das Wichtigste. Es ist nicht unwichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Es geht um Frieden. Frieden mit Gott und Frieden miteinander. Und nach diesem Frieden sollten wir trachten. Und es geht um Freude im Heiligen Geist. Um die Freude, die der Heilige Geist bewirkt. Deshalb sollten wir dem Heiligen Geist Raum geben. Denn wer in diesen Dingen Christus Sklavendienst leistet, da haben wir es, das Wort im Grundtext heißt, der Dienst, den ein Sklave verrichtet. Wir gehören dem Herrn, er ist König, ich bin sein Sklave, sein freiwilliger, sein liebevoller Sklave, ich liebe ihn. Aber wir sind sein Eigentum, leibeigene Jesu. Oder wir könnten sagen, leibeigenen Dienst. Denn wer in diesen Dingen Christus leibeigenen Dienst leistet, ist Gott wohlgefällig und vor Menschen ein Bewährter. Wenn er so lebt, dann wird er auch im Kreise der Gläubigen sich bewähren. Lasst uns dann also dem nachstreben, das des Friedens ist. und dem, das der gegenseitigen Erbauung dient, nicht der Abbauung. Ich will meinen Bruder nicht abbauen. Wenn es im Alten Testament heißt, das geknickte Rohr wird er nicht zerstören, dann heißt es wieder, dass Gott barmherzig ist mit den Schwachen und Zerbrechlichen. Und wenn es solche in der Gemeinde gibt, dann will ich sie eher aufrichten und aufbauen, nicht noch einmal noch etwas über den Kopf geben. Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen einer Speise. So wichtig ist Speise nicht. Alles ist rein. Gott hat es geschaffen. Jedoch ist es böse für den Menschen, der isst und damit Anstoß gibt. Es ist edel, etwas Schönes, Gutes, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, worin dein Bruder sich stößt oder es ihm zum Ärgernis wird oder worin er schwach ist. Wenn es meinem Bruder ein Hindernis ist, dann ziehe ich die Krawatte aus, lege sie ab. Dann passe ich mich an. In Russland, nein, es war in der Ukraine, kommt ein Bruder auf mich zu, spricht mich an über meinen Ehering. Oh, ich merke, das wird da nicht gemacht in seinen Kreisen. Sofort kommt er ab in die Tasche. Wenn das ein Anstoß ist, das heißt, er empfindet mich als Störfaktor, den muss ich nicht ertragen. Aus Liebe zueinander. Nun kommen wir zu einigen Hilfen. Im letzten Abschnitt 14,22 bis 15, Vers 13. Wir haben hier sehr, sehr wertvolle Kurztexte, sehr geladen. Und ich hoffe, sie sind wie der Nachtisch bei einer Mahlzeit. Wir haben zunächst gezielte Worte für jeden, den Starken und den Schwachen in den Versen 22 und 23, den letzten Versen in Kapitel 14. Und dann in Kapitel 15, den ersten 12 Versen, lässt uns Paulus noch einmal Jesus anschauen. Noch einmal weist er auf Jesus hin. Zuerst ist er unser Vorbild, unser Leitbild. Und dann zeigt er uns, wozu Jesus eigentlich in die Welt kam. Er spricht von seinem Dienst in Israel und unter den Heiden. Und das ist dann sehr wertvoll. Und am Schluss in Vers 13 hat er ein abschließendes Gebet für uns alle. Gezielte Worte für jeden, den Starken und den Schwachen im Glauben in Rom, aber auch für uns alle. Vers 22. Hast du Glauben? Habe ihn für dich selbst vor Gott. Diesen Vers kann man sehr schnell dazu gebrauchen, Privatchristentum zu führen. Bist du gläubig? Glaubst du an Jesus? Dann halte deinen Mund und lebe für dich. Lass mich alleine. Steht geschrieben, hast du Glauben, habe ihn für dich selbst und Gott. Nicht so. Jedes Wort Gottes steht in einem bestimmten Zusammenhang, ist wie ein Teil einer Orange. Ein Stück ist nicht die ganze Orange, sondern es ist nur ein Stück und das Ganze zusammen mit der Schale, das ist die Frucht. Und so gehört jeder Vers in irgendeinen Rahmen, in irgendeinen Zusammenhang. Das heißt, einzelne Sätze sind nicht die ganze Bibel. Und ich kann nicht einfach mit einem Satz, den ich aus der Bibel einfach herausgeholt habe, irgendwo hingehen und sagen, so und so steht geschrieben, fertig. Sondern ich muss mir Rechenschaft darüber geben, ob das, was ich zitiere, zusammenstimmt, ob das, was ich damit sagen will, zusammenstimmt mit dem ganzen Zusammenhang. Denn ein Vers kann sehr schnell aus dem Zusammenhang gerissen werden und etwas anderes aussagen, als was er eigentlich aussagen wollte. Hier zum Beispiel. Hast du Glauben, das heißt Vertrauen zu Jesus Christus, dass er genügt und du brauchst nichts mehr, du lebst ganz aus der Gnade, dann lebe so. Lebe so vor Gott. Und schau nach deinem geistlichen Wohl und bewahre deinen Glauben, bewahre dein Vertrauen zu ihm. Habe ihn für dich selbst vor Gott. Das ist der Starke. Er hat Glauben, aber er soll seine Meinung, das, was er glaubt, nicht notwendigerweise dem anderen überstülpen, aufbürden, sondern er soll dem anderen eine Gelegenheit geben, zu wachsen. Es gibt viel Meinungsverschiedenheit unter Christen und wir sollten einander Gelegenheit geben, zu wachsen in den Teilen, wo wir nicht derselben Meinung sind. Glücklich zu preisen, jetzt spricht er zum Schwachen, glücklich zu preisen ist, wer über sich selbst nicht urteilt in dem, das er gut heißt. Er nimmt keinen Anstoß, sondern er ist überzeugt, dass das, was er macht, das Richtige ist. Wer aber zweifelt, wer etwas macht, aber war noch nicht ganz sicher, ob das so in Ordnung war. Das ist verkehrt, sagt Paulus. Wer aber zweifelt bei seinem Handeln, wenn er isst zum Beispiel, ist verurteilt in dieser Angelegenheit. Er ist nicht verloren, er wird nicht verdammt, sondern an dieser Stelle klagt ihn sein Gewissen an. Zu Unrecht, aber es klagt ihn an. Und Paulus sagt, wir müssen konsequent leben. Zuerst kommt die Überzeugung, die Wahrheit, die Überzeugung, und dann folgt das Gewissen, das passt sich der Wahrheit an. Wer aber zweifelt, wenn er isst, ist verurteilt, weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles, das nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Das heißt, wir sollten immer gewiss sein, dass das, was wir denken und tun, sagen, wirklich das Richtige ist. Wir sollten immer Wahrheitsboden unter den Füßen haben. Wenn wir ungewiss sind, dann ist es besser zu warten, zuzuwarten, bis wir Klarheit haben. In den Versen 1 bis 12 des nächsten Kapitels führt uns Paulus das Beispiel von Jesus vor Augen. In den ersten 8 Versen haben wir Jesus als Leitbild. Einmal im Tragen, Paulus ruft auf, dass man die Schwachen trage, mitnehme, und Jesus ist da ein Beispiel. Und dann, was die Gesinnung betrifft, in der Gesinnung ist Jesus uns auch ein Beispiel, in den Versen 5 bis 7. Aber wir, die Kräftigen, manchmal wird hier auch übersetzt, die Starken, aber jetzt gebraucht Paulus das Wort die Kräftigen. Wir haben Kraft, weil wir aus dem Glauben, aus der Gnade leben, nicht nach dem Gesetz. Aber wir, die Kräftigen, sind es schuldig, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Warum sind wir es schuldig? Warum schuldet der Starke es, die Schwachheiten des Schwachen zu tragen? Paulus wird das gleich klären. Die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen, denn ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch Christus gefiel nicht sich selbst. Da haben wir den Grund. Weil Christus nicht sich selbst gefiel, sollten wir nicht uns selbst gefallen und sollten dem Bruder, der Schwester zu gefallen leben. Das heißt, zu seiner Freude, zu seiner Auferbauung. Denn auch Christus gefiel nicht sich selbst, sondern so wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähten, fielen auf mich. Dies ist ein gewaltiges Wort. Die Schmähungen derer, die dich schmähten, fielen auf mich. Das wird von Christus gesagt. Christus hat am Kreuz die Schwachheit des sündigen Menschen getragen. Jeder Dornstich war der Ausdruck eines schwachen Soldaten. Er war ein Sünder. Jeder Nagel, der durch seine Glieder gehammert wurde, geschlagen wurde, war ein Zeichen von der sündigen Schwachheit, Verderbtheit des Menschen. Diesen Text gebraucht Paulus, um starken Christen in der Gemeinde zu helfen.
Die mögen sich selbst vielleicht ein bisschen auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich bin schon der Starke, ich lebe in der Freiheit. Moment mal, sagt Paulus, kannst du die schwachen Geschwister so tragen, wie Jesus Schmähungen getragen hat? Bist du bereit, dich richten zu lassen? Gesetzt den Fall, der Bruder urteilt jetzt und er beschimpft dich und er richtet dich und er kritisiert dich, weil du nicht so handelst, wie er meint, man vor Gott handeln sollte. Bist du bereit, das auf dich zu nehmen? Oder zahlst du zurück mit gleicher Münze? Entsteht dann eine Diskussion, die nicht mehr heilig ist. Schwachheiten zu tragen heißt, dass wir bereit sind, darunter zu leiden, wie Jesus für uns litt. Ein gewaltiges Wort, ein gewaltiges Beispiel ist unser Herr. Die Schmähungen derer, die dich schmähten, fielen auf mich, denn so vieles, das zuvor geschrieben wurde, das wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch die Ausdauer und den Trost der Schriften Hoffnung hätten. Das Miteinander in der Gemeinde kann manchmal sehr viel Geduld und Trost kosten. Wir waren in einer Evangelisation und da sagte ein Bruder von einem der Mitarbeiter, es braucht sehr viel Zeit zum Beten, damit man im Leben auskommt. Mit anderen Worten, er hätte die Zeit auch anders gut verwenden können, die Zeit, die er beten musste, um fertig zu werden mit diesem Bruder. Es kostet Gebet, es kostet Geduld, es kostet Trost. Wir selbst brauchen dann mit der Zeit Trost, wenn wir ständig mit schwachen Leuten umgehen müssen. Aber Paulus sagt, es ist genügend Gnade. Was macht man, wenn man selbst schwach wird? Ich bin ein starker Christ im Glauben, aber werde unter dieser Bürde des Tragens müde und selbst schwach. Was mache ich dann? Wo hole ich Geduld und Trost? In der Heiligen Schrift, sagt Paulus, da ist die Quelle. Nicht zu irgendeinem anderen Buch oder Menschen, zur Bibel gehe. Die Heilige Schrift ist die Quelle. Und nur die Heilige Schrift ist die Quelle des Lebens. Es gibt keine andere. In der Heiligen Schrift hole ich mir Trost. Und wie tröstet sie? Wunderbar. Aber, und nun, nachdem Paulus gesprochen hat vom Tragen, spricht er von der Gesinnung und betet für die Christen in Rom. Aber der Gott der Ausdauer und des Trostes gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander. Der Gott, der uns die Heilige Schrift gegeben hat, der gibt uns durch sein Wort, in seinem Wort, Geduld und Trost und gibt uns diesen Trost in das Innere hinein, bis in das Denken hinein, bis in die Gesinnung hinein, sodass ich imstande bin, mich hineinzuversetzen in die Denkweise des anderen. Und wir können gleichgesinnt, trotz Meinungsverschiedenheiten, zusammen den Weg gehen. Gott gibt Trost. Gott gibt Ausdauer. Gott gebe euch. Gott gibt, wollen wir zu ihm gehen und uns geben lassen. Gleichgesinnt zu sein untereinander. Christus Jesus gemäß, da ist das Modell, das Beispiel, das Vorbild, das Leitbild. So wie Jesus Christus gesinnt war, so wollen wir alle, ein jeder soll so gesinnt sein. Und wenn wir so gesinnt sind wie Jesus, dann werden wir auch einander ähnlich gesinnt sein. Dann wird gleiche Gesinnung kein Problem sein unter den Christen. Damit ihr in einmütiger Weise mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn, den Gott und Vater Jesu Christi, verherrlicht. Darum, jetzt kommt die Folgerung aus diesem Gebet, darum nehmt einander zu euch, nicht nur an, nehmt einander zu euch in euer Leben hinein, so wie auch Christus uns zu sich nahm. Sind wir dazu imstande? Wo immer Jesus jemanden zu sich genommen hat, da bin ich verpflichtet, diesen zu mir zu nehmen. Und wenn noch etwas fehlt in seinem Wachstum, dann will ich Geduld haben, ihm helfen. Aber sobald er von Jesus angenommen war, als sein Kind, habe ich ihn anzunehmen, wie ein Kind Gottes, und ihn zu begleiten. Entschuldigung. Beachten wir an dieser Stelle das Wort verherrlichen, das sowohl in Vers 7 als in Vers 6 vorkommt. Den Gott und Vater Jesu Christi verherrlicht, zu Gottes Verherrlichung in Vers 7. Dieses Wort verherrlichen kommt wieder vor in den nächsten Versen und ist gleichsam das Thema dort. Hier zeigt uns Paulus Jesus Christus wieder, aber geht noch einen Schritt zurück und zeigt ihn uns als den Erlöser, der in die Welt kam, um hier in dieser Welt einiges herbeizuführen. Was wollte denn Jesus eigentlich? Interessant, wie Paulus auf die großen Wahrheiten zu sprechen kommt, wenn er ganz praktische, alltägliche Dinge bespricht. Hier sind Christen in Rom, der eine ist dieses und der andere ist es nicht und so weiter. Und der eine zieht diesen Tag vor und der andere feiert alle Tage gleich und so weiter. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, sehr praktische Fragen. Aber Paulus sagt, das hat mit dem Kommen Jesu in die Welt zu tun. Wir sind Volk Gottes, Gemeinde Jesu Christi. Und die Art und Weise, wie wir leben, soll die Folge sein der Absicht Jesu in seinem Kommen in die Welt. Wir lesen. Ich sage aber, Jesus Christus ist ein Diener geworden der Beschneidung für die Wahrheit Gottes. Und wenn Jesus Christus ein Diener geworden ist, dann sollten auch wir Diener sein, wenn wir ihm nachfolgen. Er ist ein Diener geworden der Beschneidung, das heißt Israel. Er kam in Israel hinein. Das sagt Paulus ganz ausdrücklich. Er kam nicht in Syrien oder in Babylonien oder sonst wo in Afrika zur Welt. Er kam in Israel zur Welt und dort hatte er einen göttlichen Auftrag. Dort wurde unser Heil herbeigeführt. Jesus Christus ist ein Diener geworden, er wurde ein Diener und so dürfen auch wir Diener werden, der Beschneidung für die Wahrheit Gottes. Wieso für die Wahrheit Gottes? Nun, Gott hatte verheißen, 1. Mose 3, Vers 15 und dann weiter, immer wieder Verheißungen. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Der wird dir den Kopf zerdrücken und du wirst ihm die Ferse zerdrücken. Dieser Same kam und hat dem Feind den Kopf zerdrückt, beziehungsweise wird es noch tun. Er hat ihn besiegt auf Golgatha und in der Auferstehung und wird ihn dann gänzlich besiegen in der Endzeit, in der letzten Zeit. Es gibt viele Verheißungen und damit Gott als wahrhaftig herausgestellt würde, kam Jesus als Beweis der Treue und der Wahrhaftigkeit Gottes. Er kam für die Wahrheit Gottes und für die Wahrheit seiner Botschaft, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen, dass Gott sein Wort einhielt. Die aber, die von den Völkern sind, damit sie Gott verherrlichen für Barmherzigkeit. Und jetzt spricht er die Heidenchristen ganz besonders an in Rom. Er hat die Judenchristen immer wieder angesprochen. Und jetzt nimmt er sich die Heidenchristen speziell vor. Er sagt, Jesus ist in die Welt gekommen, in Israel, damit alle Völker, alle Menschen in den Völkern Gott verherrlichen sollten. Wie sieht das aus? Die aber, die von den Völkern sind, damit sie Gott verherrlichen, wofür? Was ist das Thema des Liedgutes von Nichtjuden? Die Barmherzigkeit Gottes. Es ist immer wieder rührend, einen Bruder, eine Schwester Zeugnis ablegen zu hören, wenn da von der Barmherzigkeit Gottes, die Liebe Gottes, die Rede ist. Und man schätzt es als ein ungeheures Privileg, ein Vorrecht, dass Gott uns gnädig wurde. Das sollten wir nie aufhören zu besingen. Wir sollten Gott verherrlichen für seine große Barmherzigkeit. Er hätte es nicht tun müssen. Er hätte uns links liegen lassen können, uns zur Hölle schicken können. Er wäre vollkommen gerecht gewesen. Aber er ist uns barmherzig geworden in Christus Jesus. Der jüdische Messias ist unser Messias geworden. für Barmherzigkeit. Und jetzt, wo ist die Quelle für diese Verherrlichung? Woher nimmt man die Kraft, die Gnade, Gott immerzu für seine Barmherzigkeit zu loben? Davon erzählt der zweite Teil von Vers 9. So wie geschrieben steht, deswegen werde ich dir bekennen unter denen, die von den Völkern sind, und deinem Namen werde ich Lob singen. Das Geheimnis liegt in der Person, die hier Ich genannt wird. Wissen Sie, wer das ist? Das ist Jesus. Dies ist ein messianisches Wort aus dem Alten Testament. Der Messias spricht. Jesus will Lob singen in der Gemeinde. Er will in einem jeden von uns zum Singen bringen, zum Loben, zum Lob der Barmherzigkeit Gottes. Da ist die Quelle. Nun haben wir in Vers 10 die Gemeinschaft dieser Verherrlichung. Und wiederum sagt er, freut euch, die ihr von den Völkern seid, mit seinem Volk. Verse 6 und 7. Gleichgesinnt sein, nehmen wir einander mit, die Starken, die Schwachen, und die Schwachen lassen sich mitnehmen und kritisieren nicht, sondern ein Leib, eine Gemeinde Jesu, ein Volk Gottes, ein Volk von Geretteten, und wir alle mit einem Munde, Vers 6 oder 7, wollen Gott verherrlichen. Alle miteinander, ob Juden oder Nichtjuden, ob Russen oder Deutsche, ob Schwarze oder Weiße, alle zusammen, ein Volk, kein Unterschied, weil wir alle bei Golgatha eingeebnet wurden und alle mit dem Heiligen Geist versehen wurden und so Mitglieder desselben Leibes sind, mit seinem Volke. Und jetzt kommt in Vers 11 die Frage beantwortet, wer soll verherrlichen? In welchem Umfang geschieht das? Da heißt es, und wiederum, preist den Herrn, alle, die ihr von den Völkern seid, und preist ihn alle Volksgruppen. Gibt es noch eine Volksgruppe irgendwo, die noch nie von Jesus gehört hat? Da sollen wir hin. Und gibt es noch irgendwo einen in irgendeiner Volksgruppe, der noch nicht gehört hätte? Zu dem soll die Botschaft gebracht werden, damit möglichst alle zum Lob der Barmherzigkeit Gottes kommen. Und in Vers 12 haben wir die Triebfeder. Und wiederum sagt Jesaja, es wird sein die Wurzel Jessis und der aufsteht, um über die von den Völkern sind, zu herrschen. Auf ihn, der aufkommt, werden die von den Völkern sind, hoffen. Das ist das Wort, das im Hebräischen auch für Vertrauen gebraucht wird. Und so gebraucht es auch Paulus im nächsten Vers. Wenn wir gelernt haben, auf Jesus zu hoffen und alles von ihm zu erwarten, dann sind wir nicht mehr abhängig von anderen. Dann müssen andere nicht immer so tun, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe auf den Herrn und erwarte alles von ihm. Und nun kommt das Schlussgebet und hiermit kommt die Besprechung des Themas, das Heilen Jesus Christus, als solches zu Ende. Ein sehr schöner Abschluss für diesen Teil, diesen Hauptteil des Römerbriefes. Der Rest ist Schlussworte. Aber der Gott der Hoffnung, wer ist das? Das ist der Gott, der Hoffnung macht, der Jesus in die Welt schickte, damit wir hoffen könnten, damit wir nicht verloren gingen. Der Gott, der es möglich macht, zu hoffen. Der Gott, tue was? Erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden. Darum geht es ja im Königreich Gottes. Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und damit sollen wir gefüllt werden. Alle Unruhe soll gebannt werden durch diesen Frieden, mit dem Gott uns füllen möchte. Das ist ein Gebet. Er tue das. Und es ist ein sehr schönes Gebet für jeden von uns persönlich. Es lohnt sich, diesen Vers auswendig zu lernen. Und auf welchem Wege kommt das? Paulus sagt, auf euer Vertrauen hin. Hoffen. Hoffe auf den Herrn Jesus. Denn Gott wirkt durch Jesus Christus. Der Gott der Hoffnung fülle euch auf euer Vertrauen zu Jesus hin. Denn in Vers 12 war Jesus der Gegenstand des Hoffens, des Vertrauens. Wir vertrauen, wir haben vertraut auf Jesus, wir vertrauen weiter auf ihn. Und wenn wir das tun, wenn wir vollkommen uns auf ihn verlassen und nicht auf eigene Leistung und das Einhalten von allerlei Vorschriften, nur auf seine Gnade hoffen, um Gott wohlgefällig zu sein, dann kann mein Wesen angefüllt, überfüllt werden von dem, was Gott eigentlich uns schenken möchte. Und alle Unruhe kann gebannt werden. Was ist die Folge, das Ergebnis? Dass ihr reich seid an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Haben wir die Dreieinigkeit gesehen? Der Gott der Hoffnung, der uns Jesus gegeben hat, Vers 12, auf den wir hoffen dürfen, wirkt nun in denen, die auf Jesus hoffen, an ihn glauben, durch seinen Heiligen Geist, damit wir überströmend reich seien an Hoffnung für morgen und auch für heute in der Kraft des Heiligen Geistes. Dieses Gebet darf unser aller Gebet sein. Und unser Herr möchte es nur zu gern erhören. Wollen wir jetzt einstimmen in dieses Lob, zu dem Paulus oder von dem Paulus gesprochen hat? Und wollen wir die Barmherzigkeit Gottes rühmen? Ich nehme an, die meisten von uns, wenn nicht alle, sind nicht Israeliten, also nicht Juden. Und wir wären also die in diesem Text Angesprochenen. Wollen wir diesem Aufruf gleichsam Folge leisten?